Das wird ein großartiges Album. Jetzt werden die Gitarren mal so richtig aufgedreht. Fette Orgelklänge. Inspiration. Mad Purple jenseits der Donnerkuppel. Als Jesus. Moin und hallo zu Boys of Summer, dem 80er Podcast. In der letzten Folge haben wir ja 1984 von Van Halen vorgestellt, ein Rockalbum, bei dem auch Synthesizer vorkommen, sehr zum Leidwesen von unserem Studiogast Dominik Rothe. Heute bleibt es rockig, aber es wird weniger synthpoppig. Wir tauschen nämlich die Synthesizer gegen fette Orgelklänge ein, gerne auch verzerrt. Heute geht es ausschließlich um eine Band, die zu den ganz Großen gehörte und eigentlich immer noch gehört. In den 60ern gegründet, erlebte die Band in den folgenden Jahren ihre größten Erfolge und einen Abgang in mehreren Etappen, der 1976 dann besiegelt war. Allerdings kamen Anfang der 80er die Mitglieder der erfolgreichsten Besetzung überein. Das soll es noch nicht gewesen sein. Die Band wurde also aus der Versenkung wieder hervorgeholt, die Musiker schrieben zusammen neue Songs und schmiedeten Tourpläne. Das Reunion-Album Perfect Strangers wurde dann auch ein großer Erfolg, Touren waren ausverkauft, aber dauerhaft glücklich wurde die Band nicht. Der Grund dafür? Der Sänger und der Gitarrist waren kein Team, sondern eher Rivalen. Sie waren zwei Alpha-Kevins, haben sich nicht richtig vertraut und sie konnten sich eigentlich auch nicht ausstehen. Wie das Ganze lief und wie es ausging, davon handelt die heutige Folge. Und ihr habt es vermutlich schon erraten, es geht heute um die britische Rocklegende Deep Purple. Durchs Programm führt heute meine Wenigkeit Eckhard Maronde und ich muss heute gar nicht mal so tief in meinem Plattenregal kramen, denn Deep Purple nehmen jetzt vielleicht keine Regalmeter in meiner Sammlung ein, aber an einer oder zwei Händen kann ich die Platten, die ich von ihnen besitze, auch nicht abzählen. Also es sind schon ein paar mehr. Kennengelernt habe ich Deep Purple tatsächlich mit besagtem Reunion-Album Perfect Strangers von 1984 beziehungsweise mit dem gleichnamigen Titeltrack. Der lief nämlich sowohl im Radio, in den Chartsendungen, die es damals so gab und natürlich auch im Fernsehen, Formel 1 und Co. Und ich habe mich dann noch zu Schulzeiten mit der Diskografie von Deep Purple auseinandergesetzt und fand es total spannend, dass die Band im Laufe der Zeit so wandelbar war. Die ersten Platten kamen Ende der 60er raus und die Musik klang eben auch nach den 60s. Das vierte Album war dann so ein Band spielt mit Orchesteralbum, heute nichts Besonderes mehr, aber damals seiner Zeit eigentlich weit voraus. Und in den 70er Jahren wurden die Purple zu den Rocklegenden, als die sie heute noch gelten. Smoke on the Water kennt heute jeder, vor allem jeder angehende Gitarrist, der seine ersten Riffs lernt. Aber auch Speed King, Black Knight, Child in Time, Fireball und Burn, das sind alles Songs, die den Test der Zeit bestanden haben, wie man so schön sagt. Deep Purple veröffentlichten zwischen 1968 und 1975 insgesamt 11 Studioalben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also in jedem Jahr ein Album, 1968, 1969 und 1974 sogar zwei. Gleichzeitig wurden Bandmitglieder, ja, man kann schon sagen, verschlissen und munter durchgewechselt. Wer aber immer mit dabei war, das waren Schlagzeuger Ian Paice und Organist John Lord, jedenfalls bis zu seinem Tod im Jahr 2012. Und eigentlich gehört in die Reihe auch Gitarrist Ritchie Blackmore, der allerdings 1974 von sich aus ging, weil sich der Rest der Band weigerte, ein von ihm vorgeschlagenes Coverstück zu spielen. Und damit haben wir einen Dickkopf in der Beziehung, um die es heute geht. Ritchie Blackmore hat zugegebenermaßen viel zum Legendenstatus von Deep Purple in den 70ern beigetragen, denn er galt zu seiner Zeit als absolute Gitarrenikone vom Schlager Jimi Hendrix, Jeff Beck oder Eric Clapton. Gleichzeitig war er und ist es immer noch ein unangepasster Zeitgenosse, der sich nicht nur mit Organist John Lord heiße instrumentale Duelle lieferte, häufig improvisiert, sondern auch sehr unberechenbar war. Dazu kommen wir später nochmal. Jedenfalls ging es vor allem auf ihn zurück, dass Deep Purple ab 1970 sich vom 60s-Sound der ersten drei Alben verabschiedete und voll auf die Karte Rockmusik bzw. Hardrock setzte. Und dazu gehörte auch ein neuer Sänger, Ian Gillan, nämlich. Der brachte dann auch seinen alten Buddy Roger Glover als Bassisten mit in die Band. Und er prägte mit seinem kraftvollen Gesang und seinen schreienden Sound von Deep Purple mit. Und mit ihm sind wir auch beim zweiten Dickkopf in dieser Beziehung angekommen. Doch zunächst lief alles total super. 1970 erschien das Album Deep Purple in Rock, bereits das fünfte Studioalbum und das erste, bei dem Ritchie Blackmore musikalisch so richtig den Ton angab. Vorher hatten wir ja besagtes Band- und Orchesteralbum, bei dem sich Organist John Lord austoben durfte. Und Ritchie Blackmore, der das nicht besonders gern mochte, sagte dann, okay, du hast jetzt deinen Spaß, aber ab jetzt machen wir es so, wie ich es vorgebe. Jetzt werden die Gitarren mal so richtig aufgedreht. Und er hatte damit auch rückwirkend absolut recht, denn Deep Purple in Rock wurde ein absoluter Rockklassiker, der nicht zuletzt durch sein ikonisches Mount Rushmore-Cover, wo die Bandmitglieder statt der amerikanischen Präsidenten verewigt sind, auch optisch stets wiederzuerkennen ist. Fireball von 1971 war das erste Nummer 1 Album. Machine Head aus dem Jahr darauf mit dem Songklassiker Smoke on the Water wurde ebenso ein riesengroßer Hit. Und mit Abstrichen konnte auch Who Do We Think We Are von 1973 etwas reißen. Allerdings, Stichwort reißen, hier zeigte sich dann auch, dass durch Deep Purple in vergleichsweise kurzer Zeit ein Riss gegangen ist. Und Ritchie Blackmore beispielsweise bei den Aufnahmen zu eben jenem Who Do We Think We Are Album gar nicht mit dabei war, als die Kollegen im Studio waren. Er hat dann seinen Part einfach separat aufgenommen. Außerdem legte er bei einem Song von Ian Gillan und Roger Glover sein Veto ein, was vor allem Gillan ziemlich verärgerte. Dazu kam, dass auch auf Druck des Managements das exzessive Touren und die Veröffentlichungsfrequenz der Platten ziemlich schnell ihren Tribut forderten. Das betraf dann Ian Gillan nochmal mehr als die anderen. Der nahm nämlich 1970 neben seinem Job bei Deep Purple noch das Angebot an, in Andrew Lloyd Webbers Musical Jesus Christ Superstar die Hauptrolle zu übernehmen, als Jesus. Und er war es dann auch, der 1973 von der Belastung völlig ausgelaugt war und die ganze Bandsituation nicht mehr als kreativ empfand. Er nahm schließlich erschöpft seinen Abschied. Rein technisch lief das so ab, dass er einen Brief an das Management schrieb und als Austrittsdatum den 30. Juni 1973 festlegte. Die restliche Zeit in dieser Besetzung war dann eher weniger erbaulich, also von den Spannungen innerhalb der Band mal abgesehen. Aber es gab auch immer wieder Probleme auf Tour, wo die Fans schon mal randalierten, wenn ein Auftritt nicht stattfand wie geplant. Beispielsweise gab es im beschaulichen Lüdenscheid den Vorfall, dass jemand nach dem Konzert auf die Bühne ging und einen zweiten Auftritt von Deep Purple ankündigte. Und als der dann nicht erfolgte, rasteten einige Zuschauer aus und zertrümmerten das Band-Equipment. Die Stadt Lüdenscheid wurde daraufhin vom Bandmanagement verklagt, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Das war's dann 1973 mit dieser Deep Purple Besetzung, die heute gemeinhin Mark II heißt, also die zweite Besetzung, die gemeinhin so als klassische Besetzung angesehen wird. Heute ist man bei 9 angelangt. Roger Glover stieg 1973 auch aus und die anderen rekrutierten den jungen David Coverdale und Glenn Hughes. Als aber der Rest der Band nicht mehr nach Ritchie Blackmores Direktive weitermachen wollte, sondern eine eher funky oder soulige Richtung einschlug, stieg auch er aus. Er wurde noch ersetzt durch den jungen amerikanischen Gitarristen Tommy Bolin, aber das gemeinsame Album Come Taste the Band wurde verkaufstechnisch ein mittlerer Flop. Ich mag's trotzdem. Außerdem waren Tommy Bolin und Glenn Hughes schwer drogenabhängig, erstere so schlimm, dass er bei Konzerten ausgebuht wurde, weil er in einem Halbdämmer auf den Bühnenbrettern stand und die Soli nicht richtig spielen konnte. Die Purple zogen dann im März 1976 den Stecker und Tommy Bolin überlebte das Jahresende nach einer fatalen Überdosis von Heroin und anderen Drogen nicht mehr. Er wurde gerade mal 25 Jahre alt. Das war's dann mit Deep Purple, jedenfalls für ein paar Jahre. Ritchie Blackmore gründete Rainbow, anfangs sehr erfolgreich, David Coverdale seine Band Whitesnake, wo zeitweise auch John Lord und Ian Paice mitspielten. Ian Gillan machte mit der Ian Gillan Band und später Gillan weiter, also er hat seinen Nachnamen sehr häufig verewigt. Und Roger Glover produzierte sehr, sehr viele Bands. Aber irgendwie gärte es in ihnen allen, es doch noch einmal mit Deep Purple in der erfolgreichsten Besetzung zu versuchen. Und diesmal alles richtig zu machen. Und der Name Deep Purple, das sollte man bei all dem auch nicht vergessen, war immer noch zu kräftig genug, dass eine gut zahlende Plattenfirma anbeißen würde. Wir springen endlich in die 80er, ins Jahr 1982. Denn da kam zum ersten Mal der Gedanke auf, Deep Purple in der legendären Mark II-Besetzung wiederzubeleben. Ritchie Blackmore wäre mit an Bord gewesen, Roger Glover auch, Ian Paice hatte gerade Whitesnake verlassen. Aber John Lord blieb, womit auch dieser Versuch im Sande verlief, bevor Ian Gillan überhaupt gefragt werden konnte. Der wiederum hatte gerade seine eigene Band aufgelöst, weil seine Stimme eine dringende Pause benötigte. Die Erfahrungen der 70er hatten offensichtlich zu einer gewissen Einsicht geführt. Allerdings, nachdem es jetzt ja eh nicht zu einer Reunion gekommen war, heuerte Ian Gillan bei Black Sabbath an, um eine Art Supergroup zu bilden. Er nahm mit ihnen dann 1983 das Album Born Again auf, musste dann allerdings feststellen, dass es mit Supergroup eigentlich weniger zu tun hatte, sondern dass mit Black Sabbath weitergemacht wurde. Und das bedeutete einmal, es gab Schockshows und wenn ihr euch das Albumcover von Born Again einmal anschaut, wisst ihr ungefähr, was das heißt. Ian Gillan, ja, er mochte das nicht so sehr. Und eine Supergroup in diesem Sinne war es dann auch nicht. Also als Zugabe wurde dann Smoke on the Water als Zugeständnis gespielt, dass da der ehemalige Deep Purple Sänger auf der Bühne stand, aber das war es dann auch. Also ging er auch da und 1984 war plötzlich der Weg frei für die Wiedergeburt von Deep Purple. Ian Gillan beschreibt das in seiner Autobiografie so, dass sein Manager und der von Ritchie Blackmore vorgefühlt hatten, ob man nicht ein Konzert spielen oder ob da auch etwas Längerfristiges entstehen könnte, wenn dann die Spieler mitspielen. Also trafen sich die Bandmitglieder und die Manager in New York, aßen in einer privaten Suite zu Abend und ein paar Stunden später war die klassische Mark II-Besetzung von Deep Purple wieder da. Vorbehaltlich der abschließenden Geschäftsvereinbarung. Und da sollte noch was kommen. Die Proben und Aufnahmen sollten im Spätfrühling oder Sommer 1984 stattfinden, womit jeder seine aktuelle Bandverpflichtung zu Ende bringen musste. Das war in Ordnung, schreibt Ian Gillan, bis auf eine vorübergehende Panne, als mein Manager anrief und sagte, dass Ritchie 50% der Tantiemen haben wollte und es dem Rest von uns überlassen würde, wie wir die anderen 50% aufteilen. Nun, das gefiel mir überhaupt nicht und so sagte ich meinem Manager, er solle Ritchie ausrichten lassen, er solle sich entweder gleiche Aufteilung oder keine Wiedervereinigung. Ich tat das, ohne die anderen zu konsultieren, erwartete aber von ihnen, dass sie mit allem einverstanden waren, was geklärt werden könnte. Was übersetzt bedeutete, dass wir direkt zurück in die guten alten Zeiten gingen, wobei Gillan bereits der unangenehme Kerl war. Soweit Ian Gillan in seiner Autobiografie. Bevor sie also auch nur einen Ton zusammengespielt hatten, gab es mal wieder Stress, wobei Ritchie Blackmore schließlich einwilligte. Es ging allerdings auch um jede Menge Geld. Es gab das Gerücht, dass ein Vorschuss von 2 Millionen US-Dollar gezahlt wurde. Nach heutigen Maßstäben jede Menge Kohle. Das relativierte Ian Gillan so ein bisschen. Er sagte, nehmen wir mal die Hälfte, dann sind wir näher an der Wahrheit dran. Wobei davon auch das Studio bezahlt und Vorbereitungen für die Welttournee getroffen werden mussten. Soweit so gut. Man hatte sich also finanziell geeinigt und zusammen Songs geschrieben, wobei es schon eine Grüppchenbildung gab. Also hier Ritchie Blackmore, dort Ian Gillan und Roger Glover und Ian Paice und John Lord irgendwo dazwischen. Aber das Album Perfect Strangers wurde in Vermont, USA innerhalb eines Monats fertig aufgenommen und alles war erstmal eitel Freude. Wir hören an dieser Stelle mal rein in den unfassbar schweren Titelsong Perfect Strangers, bei dem mich immer diese boshafte Atmosphäre fasziniert hatte. Dieses Zusammenspiel von Gitarre, der verzerrten Orgel, dem unglaublich schweren Schlagzeug. Außerdem hören wir rein in den Opener Knocking on Your Back Door mit der gelungenen Melodieführung. Und wenn ihr uns auf YouTube folgt, dann findet ihr die Videos zu den beiden Songs in der extra angefertigten Playlist. Sucht uns einfach unter dem Handle Boys of Summer Podcast und dann solltet ihr uns finden. Alternativ klickt ihr in unserem Linktree auf den entsprechenden Link. Zweimal Deep Purple von 1984. Einmal ein Video, das eine postapokalyptische Szenerie zeigt, in dem Deep Purple von Patrouillen aus der Zukunft wieder zum Leben erweckt werden. Mad Purple jenseits der Donnerkuppel. Das Video zu Perfect Strangers wiederum zeigt Footage von den Studio Sessions in Vermont, wo die Jungs von Deep Purple das Album geschrieben und aufgenommen haben. Und ohne unken zu wollen, interessant finde ich schon die Szene, wo Ritchie Blackmore ins Zimmer kommt und alle anderen mit Handschlag begrüßt, einzig bei Ian Gillan einen witzig gemeinten Rückzieher macht. Das war wahrscheinlich schon damals eine Reminiszenz an die Rivalität der beiden in den 70ern. Das Album war ein kommerzieller Erfolg und erreichte Platz 5 in den britischen Charts, Platz 17 in Billboard 200 in den USA. Perfect Strangers war nach Machine Head von 1972 und Burn 1974 erst das dritte Studioalbum von Deep Purple, das in den USA mit Platin ausgezeichnet wurde. Was die Qualität des Albums angeht, und hier wird es jetzt natürlich sehr, sehr subjektiv, sieht es neben den Singles schon recht dünn aus. Das ist meine Meinung. Ich habe lange versucht, mit dem Album warm zu werden, aber so die Hälfte des Albums, da ist es mir schon richtig schwer gefallen. Die Tour allerdings war so erfolgreich, dass die Band viele zusätzliche Termine für die US-Arena-Tour buchen musste, da die Tickets sehr schnell ausverkauft waren. Ihre US-Tour 1985 übertraf die Einnahmen aller Künstler in diesem Jahr, außer Bruce Springsteen. Und bei ihrer Rückkehr nach Großbritannien war die Band im Juni 1985 Headliner bei der Knapworth Fair, wo das Wetter so unfassbar schlecht war, dass die 80.000 Fans im sintflutartigen Regen und in 15 cm tiefem Schlamm standen. Das hört sich ein wenig nach Wacken-Feeling an. Also jetzt mal vom Wetter abgesehen, war das Ganze ein riesengroßer Erfolg und ja, so sollte es am besten jetzt auch weitergehen. Aber irgendwie war die Magie mit dem kommenden Album The House of the Blue Light auch wieder verflogen. Wir haben ja gehört, dass Perfect Strangers jetzt auch kein perfektes Album ist, aber jetzt lief es auch auf anderen Ebenen eher suboptimal. Die Entstehung des Albums war ein überaus langer und schwieriger Prozess, den Sänger Ian Gillan mit den Aufnahmen von Who Do We Think We Are in Rom und Frankfurt verglich. Gillan bemerkte, wie sehr die angespannten Beziehungen innerhalb der Band das Album beeinträchtigten. Er sagte dann, wenn ich auf House of Blue Light zurückblicke, gibt es einige gute Songs auf dieser Platte, aber dem Album insgesamt fehlt etwas. Ich kann den Geist dieser Band nicht spüren. Ich kann 5 Profis sehen oder hören, die ihr Bestes geben, aber es ist wie bei einer Fußballmannschaft. Es funktioniert nicht. Es ist wie bei 11 Superstars, die auf demselben Feld spielen, aber weder im Herzen noch im Geiste verbunden sind. Gitarrist Ritchie Blackmore sagte dann, dass vieles neu aufgenommen wurde und gestand, ich glaube, ich habe drauf beschissen gespielt und ich glaube, niemand sonst hat es wirklich so hinbekommen. Nochmal zu Ian Gillan und den Gründen, warum ihn die Aufnahmesessions an 1972-73 erinnerten. Damals war es ja Ritchie Blackmore, der bei einem Song sein Veto einlegte und das geschah auch diesmal wieder. Für The House of the Blue Lights hatten wir, also das heißt Roger Glover und Ian Gillan, zunächst den Song Mitzi Deprey entwickelt und zu einem groben Backing-Track, den wir gemacht hatten, einen Text hinzugefügt. Als wir ihn der Band präsentierten, hat ihn Ritchie jedoch so gehasst, dass er sich weigerte, ihn aufzunehmen. Das heißt, was man auf dem Album hört, ist das Original-Demo. Und jetzt geht's noch weiter. Solche Dinge haben mich früher maßlos geärgert, bis mir klar wurde, dass es Ritchie offenbar genau darauf ausgelegt hat. Wir haben also bei The House of the Blue Light eine Band, die keine Einheit mehr war, die das Studio verließ, bevor alles in trockenen Tüchern war. Und letztlich war es Roger Glover, der als Produzent alles ausbaden und aus den unfertigen Aufnahmen ein fertiges Ergebnis zaubern musste. Er war danach ziemlich ausgelaugt. Und jetzt kommt nochmal Ian Gillan ins Spiel, der seinem alten Kumpel Roger ein zunächst ja, merkwürdiges Angebot machte. Er sagt nämlich, hey, lass uns doch einfach zusammen noch ein Album schreiben und aufnehmen. Die Erfahrung jetzt mit The House of the Blue Light war so schlecht, dass wir einfach mit ein wenig positiver Einstellung ein richtig cooles Album machen können. Okay. Die beiden sind dann zusammen nach Montserrat in die Karibik geflogen. Geld spielte offensichtlich keine Rolle und dann haben die beiden angefangen, Ideen zu sammeln. Ian Gillan beschreibt das Ganze so. Kaum waren wir im Studio angekommen, waren wir sofort in guter Stimmung und begannen damit, uns ein wenig Inspiration liefern zu lassen. Als diese eingetroffen war und das Marihuana ordnungsgemäß auf dem Tisch ausgeschüttelt und zu einer Pyramide geformt worden war, sagte ich zu Roger, das wird ein großartiges Album. Die beiden hatten dann das Album halbfertig, als sie mit Deep Purple Anfang 1987 auf Tour gehen mussten oder durften, je nach Sichtweise. Jedenfalls lief das einigermaßen okay und wenn die anderen drei flogen, zogen die beiden es vor, dann mit dem Bus zu reisen, um dann auf Achse an ihrem gemeinsamen Album weiterzuarbeiten. Und bald hatten sie dann auch Gelegenheit, den Rest aufzunehmen, denn Ritchie Blackmore brach sich auf der Tour einen Finger, als er nämlich seine Gitarre in die Luft warf und beim Auffangen, naja, ihr könnt euch vorstellen, was dann passiert ist. Die Tour musste abgebrochen werden und Ian Gillan und Roger Glover konnten ihr Album fertigstellen, das schließlich im Februar 1988 als Accidentally on Purpose in die Läden kam. Allerdings löste das Album nicht die Probleme, die es bei Deep Purple gab. Nachdem Ritchies Finger verheilt war, tourten Purple wieder, aber es gab unschöne Szenen im Umkleideraum, bei denen, wenn Ian Gillans Schilderung stimmt, ein Teller von Ritchies Spaghetti mit Soße in seinem Gesicht landete. Schon da war er kurz davor auszusteigen, verkniff es sich jedoch, um, wie er sagt, seinem Widersacher Ritchie nicht den Triumph zu gönnen. Ian Gillan wurde schließlich gefeuert. Nachdem er dem gemeinsamen Manager eine Schimpftirade in den Kopf geworfen hatte, kumulierend in der Aussage, du bist verdammt nutzlos. Das war zu viel, befand jedenfalls auch sein Kumpel Roger Glover und er erhielt seine Entlassungspapiere. Um die Geschichte abzukürzen, Ian Gillans Nachfolger Joe Lynn Turner war nur dritte, vierte, fünfte Wahl, hatte zwar mal bei Rainbow gesungen, in der nicht mehr ganz so erfolgreichen Spätphase und konnte mit Deep Purple ja keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das gemeinsame Album Slaves and Masters war ein mittlerer Flop, trotzdem gab es eine Tour und nach dessen Abschluss machte sich die Band an die Arbeit, ein weiteres Album vorzubereiten. Allerdings, 1993 war auch Deep Purples 25. Jubiläumsjahr und John Lord, Ian Paice und Roger Glover plus die Plattenfirma wollten Ian Gillan für eine weitere Mark-Tour-Reunion zurückhaben, um diesen Meilenstein ja, gebührend zu feiern. Ritchie Blackmore wiederum war damit nicht ganz einverstanden, aber er gab schließlich widerwillig nach, nachdem er $250,000 verlangt und schließlich auf seinem Bankkonto erhalten hatte. Money rules the world. Bleibt natürlich Ian Gillan selbst, immerhin musste er ja auch einwilligen. Und er hatte gemischte Gefühle. Er war immer noch sauer und sagte zu sich, lieber würde er sich die Kehle aufschlitzen, als noch einmal in dieser Band zu singen. Andererseits waren seine Gefühle hinsichtlich seiner Nachfolger am Mikrofon, also David Coverdale, Glenn Hughes und Joe Lynn Turner, ziemlich klar. Wie würdest du dich fühlen, wenn du deine Geliebte mit jemand anders erwischen würdest? Er ging also zurück zu Deep Purple und 1993 stellte die Band mit Ian Gillan dann das treffend betitelte Album The Battle Rages On fertig. Aber Ritchie Blackmore war mit der Entscheidung immer noch nicht einverstanden, was zu weiteren Spannungen zwischen ihm und dem Rest der Band führte, insbesondere natürlich Ian Gillan. Er bekrittelte vor allen Dingen, dass Ian Gillan einen Großteil des Materials, das mit Joe Lynn Turner geschrieben worden war, für das neue Album überarbeitet hatte. Und Blackmore war der Meinung, dass Gillans Überarbeitung die Songs weniger melodisch machten als in ihren Originalversionen. Natürlich gefiel ihm das nicht. Und jetzt kommt der große Knall. Die Purple ging 1994 auf Europa-Tournee. In Birmingham kam es dann zu einem Eklat, als nämlich der extrovertierte Gitarrist beim Opener Highway Star erst zu seinem Solo auf die Bühne kam und dann aus nicht ganz nachvollziehbaren Gründen ein Becher Wasser nach einem Kameramann auf der Bühne warf. Ein weiterer Becher soll aus Versehen die Frau von Ian Gillan getroffen haben, die ihrerseits ihren Gatten sehr eindringlich überzeugen musste, weiterzumachen. Was jetzt wie und warum genau geschehen ist, ist wahrscheinlich nebensächlich. Fakt ist, Ritchie Blackmore spielte noch 4 Konzerte mit Deep Purple, um nach dem Auftritt in Helsinki am 17. November 1994 seinen Abschied zu verkünden. Vor ziemlich genau 30 Jahren. Tja, und seitdem machen Deep Purple sehr viel gesitteter weiter. Zunächst mit Joe Satriani an der Gitarre, dann mit Steve Morse und seit 2 Jahren mit Simon McBride. Und Don Airey ersetzte den verstorbenen John Lord an den Tasten. Ritchie Blackmore wiederum reformierte zunächst seine Band Rainbow, entdeckte aber dann sein Faible für Mittelaltermusik und veröffentlicht seitdem unter dem Bandnamen Blackmore's Night als Troubadour und Lautenspieler Mittelaltermusik im Stile zwischen Mike Oldfield und Enya. Auf jeden Fall werden wir unsere Playlist bunt befüllen, sodass ihr euch ein umfassendes Bild machen könnt über Deep Purple inklusive jenem katastrophalen Konzert 1994. Wir haben jetzt also 2 Alpha-Charaktere kennengelernt, die zusammengeclasht sind, deren Motivation so ein bisschen nebulös geblieben ist. Bei Ian Gillan ist das Ganze ein bisschen klarer. Er schilderte mal, dass ihm ein Entertainer den Tipp gegeben hat, als Frontmann müsse man es schaffen, die Aufmerksamkeit des Publikums von der Band auf sich zu lenken. Und entsprechend direkt und offen wirkt auch sein Wesen, wenn man jetzt Interviews oder seine Biografie liest oder seine Bühnenauftritte sieht. Demgegenüber steht dann Ritchie Blackmore, der ja seine Gitarre sprechen lässt, bei dem man in Interviews nie sicher sein soll, ob er jetzt die Wahrheit spricht oder ob er sich einen Spaß mit dem Interviewer erlaubt. Was nehmen wir jetzt aus dieser Folge heute mit? Reunions sind nicht grundsätzlich schlecht, Geld kauft keine Freundschaften, musikalische Rivalität erschafft Momente zwischen Magie und Zerstörung. Was meint ihr? Wie findet ihr die Musik, die Deep Purple seit den 80ern veröffentlicht haben? Und natürlich die Gretchenfrage, wenn ihr Deep Purple-Fans seid, welche ist dann die einzig wahre Besetzung? Muss Ritchie Blackmore mit dabei sein oder nicht? Ist es Ian Gillan, David Coverdale oder doch eher Joe Lynn Turner am Mikrofon? Fragen über Fragen. Lasst es uns wissen in den Kommentaren auf Facebook oder Instagram, wo wir unter dem Handle Boys of Summer Podcast zu finden sind. Oder schreibt uns ganz altmodisch eine E-Mail. Wenn euch die Folge und der Podcast gefallen haben, vergebt auch gerne 5 Sternchen auf den Plattformen, wo ihr uns hört. Das geben wir gern zurück, denn ihr seid wie immer unsere 5-Sterne-Hörer der Herzen. Und damit wir diesen Podcast wie ein Fireball im House of the Blue Light weiterführen können, sind Zuwendungen von euch gerne gesehen. Wir sind bei Patreon gelistet, wo ihr ein gutes Herz beweisen und uns monatlich, jetzt vielleicht nicht $250.000, aber vielleicht einen schmalen Eurobetrag zukommen lassen könnt, damit wir wiederum weiterhin spannende Themen präsentieren können. In diesem Sinne, wir hören uns noch dieses Jahr mit einem neuen Thema wieder. Bis dahin, tschüss und gute Nacht. Eure Boys of Summer.